Der König wurde auf diese Art nur gewählt, wenn sein Vorgänger starb, ohne einen Nachfolger ernannt zu haben oder wenn der Nachfolger nicht einmündig vom Rat der Sieben angenommen wurde. Ihm wurde der Titel König aus zwei Gründen gegeben, zuerst weil er der Repräsentant des großen Geistes auf Erden war und zweitens weil er fast immer der Sohn oder ein naher Verwandter des vorhergehenden Königs war. Etwas wie die römische Methode, dann. Ja, in der Tat. Jedoch wenn dieser König die geringfügigste Tendenz zur Diktatur zeigte, wurde er von seinem eigenen Rat überworfen. Aber lasst uns jetzt zurückgehen zu unseren Emigranten von Aremo X3. Ihre Hauptstadt genannt Savanassa war auf einer Hochebene aufgebaut, die den Golf von Sovato übersah. Diese Hochebene lag 300 Meter hoch und war außer zwei Hügeln, einer im Südwesten und einer im Südosten, der höchste Punkt auf dem Kontinent von Mu. Entschuldige, Tau, kann ich dich bitte unterbrechen? Als du mir die Katastrophe erklärt hast, welche die Erde aus seiner Achse warf, sagtest du, dass Unterkunft auf dem Mond nicht möglich war, weil es ihn nicht gab. Und jetzt sagst du, dass Stützpunkte auf dem Mond für diese Emigranten hergestellt wurden. Es gab keinen Mond in der Zeit, als die Schwarzen Australien bevölkerten oder während einer sehr langen Zeit danach. Es gab mal zwei sehr kleine Monde viel früher, ungefähr vor 6 Millionen Jahren, die um die Erde rotierten und schließlich mit ihr zusammenstießen. Zu dieser Zeit war die Erde unbewohnt, so es spielte es keine Rolle, dass schreckliche Katastrophen folgten. Vor ungefähr 500.000 Jahren nahm sich die Erde einen viel größeren Mond, der gleiche, der jetzt auch noch besteht. Er kam zu nahe an deinem Planeten vorbei und wurde in seine Umlaufbahn gezogen. Dieses geschieht häufig mit Monden. Aber weitere Katastrophen wurden durch dieses Geschehen provoziert. Was meinst du damit, wenn du sagst, er kam zu nahe an der Erde vorbei? Warum stieß er nicht mit der Erde zusammen? Und überhaupt, was ist ein Mond? 91 Der Kontinent von Mu und die Osterinsel. In der Tat hätte ein Zusammenstoß geschehen können, aber das geschieht nicht sehr häufig. Ein Mond ist ursprünglich ein kleiner Planet, der um seine Sonne in einem Spiral rotiert, der dann zunehmend enger wird. Die kleineren Planeten wenden sich schneller als die größeren, weil ihre Trägheitskraft kleiner ist. Da die spiralförmigen Bewegungen schneller sind, kommen diese kleineren Planeten häufig näher an die größeren Planeten heran, und wenn sie zu nahe vorbeikommen, ist die Anziehungskraft dieses Planeten stärker als die der Sonne. Der kleinere Planet, immer noch in einem Spiral, fängt jetzt an, den größeren zu umkreisen, was früher oder später das Resultat eines Zusammenstoßes ist. Sagst du damit, dass unser schöner Mond im Gedicht und Lied gefeiert, uns eines Tages auf unsere Köpfe fallen wird? Eines Tages ja. Aber erst in ungefähr 195.000 Jahren. Ich habe wohl ausgesehen, als ob mir ein Stein vom Herzen fiel, denn meine Gastgeber lachten alle. Da fuhr fort, wenn das geschieht und der Mond mit der Erde zusammenstößt, ist es das Ende deines Planeten. Wenn die Menschheit von der Erde dann nicht genug spiritual und technologisch entwickelt ist, bedeutet es ein Holocaust. Aber wenn sie es sind, haben sie sich bis dann zu einem anderen Planeten evakuiert. Aber alles zu seiner Zeit, Michel. Jetzt muss ich erst die Geschichte hinsichtlich des Kontinentes von Mu zu einem Ende bringen. Also die Stadt Savanassa wurde dann auf einer riesigen Hochebene erbaut, was Ebenen überschaute, die im Durchschnitt nicht mehr als 30 Meter über dem Meeresspiegel lagen. In der Mitte auf dieser Hochebene wurde eine enorme Pyramide konstruiert. Jeder Stein, der für diesen Bau benutzt wurde, einige waren mehr als 50 Tonnen schwer, wurden innerhalb eines Fünftel Millimeters genau geschnitten, mit was wir Ultraschall-Vibrationssysteme nennen könnten. Dieses wurde in den Steinbrüchen von Holaton getan, was jetzt auf der Osterinsel gefunden wird, welches der einzige Platz auf dem gesamten Kontinent war, in dem dieser spezielle Felsen gefunden werden konnte. Es gab jedoch noch einen anderen Steinbruch bei Notora, südwestlich des Kontinentes. Diese enormen Steine wurden mit den Antigravitationstechniken transportiert, die diesen Menschen weithin bekannt waren. Sie wurden auf Plattformen 20 cm über den gepflasterten Straßen transportiert, die auch mit den gleichen Prinzipien wie die der Pyramiden gebaut wurde. Straßen wie diese wurden über dem ganzen Land errichtet und liefen wie ein massives Spinnennetz an der Hauptstadt Savanassa zusammen. Diese enorm großen Steine wurden nach Savanassa gebracht und ordnungsgemäß in Position gesetzt, wie es vom Meister Apostroph oder vom Hauptarchitekten dieses Projekts angeordnet wurde. Als es fertig war, maß die Pyramide genau 440,01 Meter in der Höhe und seine vier Seiten waren genau in Richtung zu den vier Punkten des Kompasses orientiert. Sollte dieses der Palast des Königs sein, oder sein Grab? Jeder trug das gleich nachsichtige Lächeln, das häufig erschien, wenn ich eine Frage stellte. 92 Der Kontinent von Mu und die aus der Insel nichts von der Art, Michel. Diese Pyramide war viel wichtiger, sie war ein Werkzeug. Ich gebe zu, es ist ein enormes Werkzeug, aber trotzdem ein Werkzeug. Genauso wie die Pyramide von Cheops in Ägypten, obwohl sie viel kleiner war. Ein Werkzeug? Bitte erkläre mir das, ich komme da nicht mehr mit. Es war wahr, ich hatte Schwierigkeiten, Taos-Erklärungen zu verkraften, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich dabei war, eines der großen Geheimnisse zu erfahren. Eines, das so viel Aufsehen erregt hatte und auch das Thema in so vielen Berichten war, die auf Erden darüber geschrieben wurden. Du hast bestimmt bemerkt, sagte Tao, dass diese Menschen in sehr hohem Grade entwickelt waren. Sie besaßen ein tiefgehendes Verständnis des Universalgesetzes und benutzten ihre Pyramide als Apostrophhänger Apostroph der kosmischen Strahlen, Mächte und Energien, sowie terrestrische Energie. Innen waren Räume, die entsprechend nach einem präzisen Plan in bestimmter Anordnung gebaut waren, die dem König und anderen großen Mitgliedern als ein leistungsfähiges Kommunikationszentrum dienten. Welches, Kommunikationen einst telepathisch, mit anderen Planeten ermöglichten und mit anderen Welten im Universum. Solch eine Kommunikation mit Außerirdischen ist jetzt nicht mehr möglich für die Menschen auf Erden. Aber die Menschen von Mu in jenen Tagen, die mit natürlichen Mitteln kosmische Kräfte ausnutzten, waren in konstanter Kommunikation mit anderen Wesen und konnten sogar parallele Universums erforschen. War dieses der alleinige Zweck der Pyramide? Nicht ganz. Sein zweiter Zweck war, Regen zu machen, durch ein System von Platten, die von einer speziellen Legierung gemacht waren, mit Silber als der Hauptbestandteil. Diese Menschen brachten es fertig, in einigen Tagen eine Ansammlung von Wolken über dem Land herzustellen und Regen zu erzeugen, wo und wann sie ihn benötigten. Folglich konnten sie über dem ganzen Kontinent fast paradiesische Konditionen erschaffen. Flüsse und Quellen wurden niemals trocken, sondern flossen träger über die zahllosen Ebenen eines Landes, das im Wesentlichen flach war. Obstbäume waren mit Frucht beladen und beugten sich unter dem Gewicht der Orangen, Mandarinen oder Äpfel, entsprechend nach dem Breitengrade. Exotische Furchtsorten, die es eigentlich heute nicht mehr auf der Erde gibt, wurden im Überfluss geerntet. Eine solche Frucht, genannt die Lekoti, besaß eine Eigenschaft, die eine Erregung der Gehirntätigkeit verursachte und erlaubte demjenigen, der sie aß, Probleme zu lösen, die normalerweise über ihm hinaus sein würden. Die Eigenschaft dieser Furcht war aber keine Droge, die Furcht wurde aber dennoch durch die Weisen der Regierung als nicht für den Publiksverzehr geeignet, eingestuft. Es wurde autorisiert, dass die Lekoti nur in den Gärten des Königs gepflanzt werden konnte. Punkt 2 Der Mensch, so wie er ist, hat jedoch die Frucht geheim in verschiedenen Plätzen über dem ganzen Kontinent angepflanzt. Die mit der Furcht gefangen wurden, erhielten strenge Strafen, denn sie zeigten direkten Ungehorsam dem König von Mu gegenüber. In den Angelegenheiten der Religion und der Regierung sollte er absolut befolgt werden, da er der Repräsentant des großen Geistes war. 1 minus telepathisch, minus Hinzufügung des Herausgebers in Übereinstimmung mit dem Autor. 2, beim Schreiben dieses Buches, finde ich, dass es interessant ist, die auffallende Ähnlichkeit zwischen diesem Verbot vom Essen des Lekoti und dem Verbot in der Bibel für Adam, den Apfel nicht zu essen, hervorzuheben. Rein für Gründe in Bezug auf erworbene Weisheit. Anmerkung des Autors, 93 Der Kontinent von Mu und die aus der Insel. Trotzdem war der König nicht da, um angebetet zu werden, er repräsentierte einfach einen anderen König. Diese Menschen glaubten an Taroa, Gott, der Geist, der eine und der einzige Schöpfer aller Dinge, und selbstverständlich glaubten sie an Reinkarnation. Was uns hier interessiert, Michel, sind die großen Ereignisse, die auf deinem Planeten geschahen in den lang vergangenen Zeiten, damit du es deinen Mitmenschen erzählen und erklären kannst. Ich werde folglich keine weitere ausführliche Beschreibung des Kontinentes geben, welcher eines der besten organisierten Zivilisationen auf der Erde war. Jedoch solltest du wissen, dass nach einer Periode von 50.000 Jahren die Bevölkerungszahl von Mu 80 Millionen Menschen waren. Expeditionen wurden regelmäßig unternommen, um Aspekte des Planeten zu erkunden und zu erforschen. Für diese Expeditionen benutzten sie die fliegende Schiffe, ähnlich denen, die ihr Apostroph fliegende Untertassen Apostroph nennt. Es war bekannt, dass die meisten Einwohner des Planeten entweder durch schwarze, gelbe und auch weiße Rassen bevölkert wurde, obgleich die letzte Rasse in ihren primitiven oder urzeitlichen Zustand zurückfiel wegen des Verlustes ihres technischen Verstehens, was ganz am Anfang geschah. Diese weiße Rasse kam zur Erde in sehr kleinen Zahlen in der Zeitspanne zwischen der Ankunft der Bakaratinians und der Ansiedlung von Mu. Sie hatten sich auf einem Kontinent angesiedelt, der dir als Atlantis bekannt ist. Aber wegen materiellen wie auch geistigen Gründen versagte ihre Zivilisation vollständig. Was meinst du mit materiellen Gründen? Naturkatastrophen, die tatsächlich ihre Städte und fast alles zerstörten, was sie gebraucht hätten, um sich technologisch weiterzuentwickeln. Ich muss aber den folgenden Punkt hervorheben: Noch bevor sie die Erkundungsexpeditionen des Planeten anfingen, hatten die Einwohner von Mu diese Forschung schon mal mittels Hilfe der Pyramide von Savanasa geleitet. Von diesem Resultat dieser Forschung wurde entschieden, die fliegenden Schiffe nach Neuguinea und zu südasiatischen Regionen zu senden, um diese zu kolonisieren, das heißt alles westlich von Mu. Gleichzeitig stellten sie Kolonien in Südamerika und in Mittelamerika auf. Das Wichtigste war, sie stellten einen Stützpunkt für eine Kolonie her, die zu einer sehr großen Stadt anwuchs, in einem Bereich, der deinen Archäologen als Teakuano 1 bekannt ist, welcher nicht weit vom Titicacasee lag. Die Gebirgszüge der Anden bestanden zu der Zeit nicht, diese Berge formten sich zu einer späteren Zeit, was du bald sehen wirst. Bei Teakuano wurde ein enormer Seehafen errichtet. Zu jenen Tagen waren Nord- und Südamerika ziemlich flach und schließlich wurde ein Kanal konstruiert, um ein inländisches Meer, da wo jetzt Brasilien ist, mit dem Pazifischen Ozean zu verbinden. Dieses Meer hatte auch einen Anschluss in den Atlantik. So war es möglich, von einem Ozean zum anderen zu passieren und so den Kontinent von Atlantis zu kolonisieren. (1) Abwechselnde Rechtschreibung: Tiahuanaco, Anmerkung des Herausgebers, 94 der Kontinent von Mu und die Osterinsel. Aber du sagtest, sie hatten fliegende Schiffe, warum benutzten sie diese nicht? Wenn sie einen Kanal bauten, müssen sie vorgehabt haben, Schiffe zu benutzen. Sie benutzten ihre fliegenden Maschinen gerade so, wie ihr jetzt Flugzeuge benutzt, aber für sehr schwere Lasten benutzten sie Antigravitationmaschinen, gerade so wie auf Erden Lastwagen dafür benutzt werden. So wie ich schon sagte, sie kolonisierten den Kontinent von Atlantis. Viele weiße Menschen von Atlantis bevorzugten zu der Zeit, in eine Region nach Nordeuropa auszuwandern, da sie die neue Regierung und die neue Religion von Mu nicht annehmen wollten. Diese weißen Menschen benutzten Schiffe, die durch Dampf und Wind angetrieben wurden. In der Tat hatte die weiße Rasse die Dampfmagie entdeckt, nachdem sie eine Periode, was du eine prähistorische Zeit nennen würdest, durchschritten hatten. Ich sollte auch erklären, dass Großbritannien damals keine Insel war, da sie mit Nordeuropa verbunden war. Auch die Meeresringen von Gibraltar bestanden damals nicht, da Afrika den südlichen Teil von Europa berührte. Viele weiße Menschen wanderten von Atlantis nach Nordafrika aus und vermischten sich mit der schwarz-gelben Rasse in dieser Gegend. Dieses Kreuzen der Rassen verursachte die Gründung einer neuen Rasse in Nordafrika, die sich über tausend von Jahren aufrechterhalten haben und die dir als Berbers, Tuaregs und andere bekannt ist. Wir besuchten die Erde häufig während jener Zeiten. Wenn wir die Zeit hatten, gingen wir offensichtlich den König von Mu besuchen und entsprechend seinem Antrag oder den Informationen, die er uns gab, würden wir dann die neuen Kolonien besichtigen. In Indien zum Beispiel oder in Neuguinea hatten die Menschen von Mu manchmal große Schwierigkeiten, die Zivilisation, die bereits existierte, ihrer anzupassen. Wir würden in aller Öffentlichkeit ankommen in Raumschiffen ähnlich dem, das dich nach Tiaoba brachte, obgleich unterschiedlich in der Form. Unsere Gestalt, die schon immer groß war, und unsere leuchtende Schönheit waren schuld daran, dass wir in den Augen dieser Menschen als Götter gesehen wurden, welchen nicht sehr fortgeschritten waren und in einigen Fällen sogar noch Kannibalen waren. Entsprechend unserer Mission war es wichtig, dass wir den Eindruck als freundliche Götter in den Augen der Siedler machten, damit Krieg vermieden werden konnte, was sie verabscheuten wegen ihrer Fortgeschrittenheit ihres Glaubens und ihrer Religion. Es ist wegen unserer häufigen Besuche während dieser Periode, dass es so viele Legenden auf Erden gibt, welche Riesen und fliegende Feuerwagen, 2 AM Himmel beschreiben. Wir waren gute Freunde mit den Einwohnern von Mu und mein astrales Wesen zu der Zeit existierte in einem Körper, der ziemlich dem ähnlich war, den ich jetzt trage. Die Künstler und Bildhauer waren sehr an uns interessiert. Sie fragten den König von Mu und mit seiner Zustimmung, verewigten sie uns. Die unermesslichen Statuen bei Holatun 1, Osterinsel, sind Beispiele solcher Arbeit. Sie waren für die Zivilisation dieser Zeit das entscheidende Vorbild der Kunst, was du in der Größe und Form als modisch beschreiben würdest. 1. Holatun, Osterinsel, wurde am Südosten des Kontinentes von Mu aufgestellt. 2. Karyos Ophire, englische Übersetzung, 95 der Kontinent von Mu und die Osterinsel, das ist, warum eine Statue von mir gemacht wurde. Sie war fertig und vorbereitet, um auf einer der enormen Plattformen transportiert zu werden, die das ganze Land in Länge und Breite belieferten. Aber die Endstation war immer in Savanasa. Der Meister der Zeit errichtete diese Statuen entweder in den Gärten des Königs oder entlang dem Weg, der zu der Pyramide führte. Leider geschah eine Naturkatastrophe, die den ganzen Kontinent von Mu zerstörte, gerade dann, als die Statue, die mich repräsentierte, mit einigen anderen zusammentransportiert werden sollte. Jedoch wurde Holatun teilweise verschont. Wenn ich Apostroph teilweise Apostroph sage, musst du dir vorstellen, dass die Steinbrüche 10-mal so umfangreich waren, im Gegensatz von den Überresten von heute. Das Gebiet, das nicht in der Katastrophe verschluckt wurde, war der Bereich, in dem meine Statue stand. Mein modisches Ebenbild wurde daher auf der Osterinsel konserviert. Als du mir erzähltest, dass du von mir geträumt hast in Form einer Statue auf der Osterinsel und ich bestätigte, dass ich dort war, hast du wohl gedacht, dass ich metaphorisch war, aber das war nur halb recht. Weißt du, Michel, bestimmte Träume werden durch Lakotina beeinflusst und deiner war eindeutig einer davon. Dieses ist etwas, für das es kein entsprechendes Wort in deiner örtlichen Sprache gibt. Es ist nicht notwendig für dich, dieses Phänomen zu verstehen, aber unter seinem Einfluss ist es ein wahrer Traum. Da beendete ihre Erzählung an diesem Punkt und blitzte mit ihrem vertrauten Lächeln und fügte hinzu, wenn du Schwierigkeiten haben solltest, dir das alles zu merken, werde ich dir helfen, wenn die Zeit kommt. Mit dem stand sie auf und wir taten alle das Gleiche. 8. Nachforschung in der Psychosphäre. Wir folgten Lation Nusi, die uns in einen anderen Teil vom Doku führte, welches der Entspannungsraum war, in dem man sich vollständig entspannen konnte und in den keine externe Geräusche eindringen konnten. Hier verließen uns Latuli und die zwei Ältesten, aber Tau, Lationosi, Biastra und ich blieben zusammen. Tau erklärte mir, dass meine psychischen Energien nicht genug entwickelt und verfeinert waren, um an einer wichtigen und ganz speziellen Erfahrung teilzunehmen, und ich würde gezwungen sein, ein spezielles Elixier dafür zu nehmen. Es handelte sich in diesem Fall darum, in die Psychosphäre einzudringen, zu der gewissen Zeit des Verschwindens von Mu, das heißt vor 14.500 Jahren, erklärte sie mir. Mein Verständnis der Bezeichnung Apostroph Psychosphäre Apostroph ist, wie folgt: Um jeden Planeten seit seiner Kreation ist eine Art Psychosphäre oder Vibrationskokon, die sich mit einer Geschwindigkeit 7-mal so schnell wie die vom Licht dreht. Dieser Kokon dient als eine Kladdennotizbuch, wie man dazu sagen könnte, und nimmt absolut alles auf, was sich auf diesem Planeten abspielt. Punkt 1. Der Inhalt dieses Kokon ist für uns auf Erden unzugänglich. Wir sind nicht fähig dazu, die Geschichte abzulesen. Es ist weithin bekannt, dass in den USA Forscher und Techniker beschäftigt sind, um eine Apostroph-Zeitmaschine Apostroph zu entwickeln, aber bis zur Gegenwart sind ihre Bemühungen ohne Erfolg gewesen. Die Schwierigkeit darin besteht entsprechend zu Tau, im Anpassen der Vibrationen des Kokon, anstatt der Wellenlängen. Das menschliche Wesen ist ein wesentlicher Bestandteil vom Universum und kann wegen seines Astralkörpers und wenn richtig ausgebildet, alles wissen, was es sucht, innerhalb der Psychosphäre holen. Selbstverständlich wird viel Training 2 für dieses gefordert. Dieses Elixier wird dir Zugang zur Psychosphäre geben, Michel. Alle vier von uns setzten sich bequem auf einem speziellen Bett zurecht. Ich wurde in die Mitte eines Dreiecks gelegt, das durch Tau, Biastra und Lationosi gebildet wurde. Mir wurde ein Becher übergeben, der eine Flüssigkeit enthielt, die ich trank. 1. Hinzufügung des Herausgebers in Übereinstimmung mit dem Autor. 2. Viel Training ist dazu nötig. Viele Menschen machen die Erfahrung mit einer zufälligen Berührung der Psychosphäre während eines Traumes. Sichtungen von Heliographs, Architektur und von der Natur sind ziemlich häufig. Großes Wissen und Praxis wird benötigt, um den Zugang zu den Informationen von der Psychosphäre kontrolliert anzufordern. Anmerkung des Herausgebers basiert auf Erklärungen des Autors. 96. 97 Nachforschung in der Psychosphäre. Biastra und Tau setzten dann ihre Finger leicht auf meine Hand und meinen Solarplexus, während Lationosi ihren Indexfinger über meine Pinealdrüse setzte. Sie baten mich vollständig zu entspannen und keine Angst zu haben, unabhängig davon, was geschehen würde. Wir würden in Astralkörper reisen und ich würde unter ihren Anleitungen ziemlich sicher sein. Diese Zeit ist in meinem Gedächtnis für immer eingraviert. Je länger Tatsu mir sprach leise und langsam, umso weniger Angst hatte ich. Ich muss jedoch bekennen, dass ich am Anfang sehr viel Angst hatte. Plötzlich wurde ich trotz meiner geschlossenen Augen durch ein Spektrum von Farben geblendet, welches tanzte und glänzte. Ich konnte meine drei Begleiter um mich sehen, leuchtend mit Farben, aber gleichzeitig auch lichtdurchsichtig. Das Dorf unter uns verschwand langsam. Ich hatte den seltsamen Eindruck, dass vier silberne Fäden uns zu unseren Körpern verbanden, die aber anmaßend die Proportionen von Bergen annahmen. Plötzlich kreuzte ein blendender Blitz von weißem Gold meine Sicht und einige Zeit danach konnte ich nichts mehr sehen oder fühlen. Eine Kugel, leuchtend wie die Sonne aber silber in der Farbe, erschien im All und näherte sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Wir raschten durch. Ich sollte sagen, ich raschte durch, denn in diesem Moment war ich mir nicht mehr bewusst von der Anwesenheit meiner Begleiter. Als ich in diese silbrige Atmosphäre eindrang, konnte ich nichts anderes als Nebel sehen, der mich umgab. Es ist unmöglich zu sagen, wie viel Zeit verging, aber auf einmal zerstreute sich der Nebel und ein rechteckiger Raum, mit einer niedrigen Decke war zu sehen, in dem zwei Männer mit überkreuzten Beinen, auf erstaunlich farbigen Kissen saßen. Die Wände des Raumes waren von fein gemeißelten Steinblöcken gemacht mit Szenen der zeitgenössischen Zivilisation, mit Bündel von Trauben, die transparent schienen, auch Früchte und Tiere, die ich nicht erkennen konnte. Einige von denen hatten menschliche Köpfe. Ebenso waren auch menschliche Abbildungen mit den Köpfen von Tieren. Gerade dann bemerkte ich, dass meine drei Begleiter und ich eine Einheit bildeten, die eine gasförmige Masse war, und doch konnten wir uns unterscheiden. Wir sind im Hauptraum Mindgamba, der Pyramide von Savanasa, sagte Lationusi. Es war unglaublich, Lationusi hatte ihren Mund nicht geöffnet und doch sprach sie mit mir in Französisch. Die Erklärung kam wie ein Blitz. Es ist wahre Telepathie, Michel. Bitte stelle keine Fragen, alles wird dir natürlich unterbreitet werden und du wirst lernen, was du wissen musst. Da es meine Aufgabe ist, wenn ich dieses Buch schreibe, meine Erfahrungen zu berichten, versuche ich so klar wie möglich den Zustand zu erklären, in dem ich zu der Zeit war. Mein Astralkörper war bereits in die Psychosphäre eingegangen. Die Worte, wie gesehen, gehört und gefühlt, waren nicht mehr angebracht, sondern nur nützlich. Alle Empfindungen geschahen spontan und in einer sehr anderen Weise, als wir es normalerweise erfahren, und auch verschieden von dem, was wir empfinden, wenn wir im Astralkörper reisen. 98 Nachforschung in der Psychosphäre. Geschehnisse treten eher wie in einem Traum auf, manchmal sehr langsam und andere Male mit einer beunruhigenden Geschwindigkeit. Danach schien alles selbstverständlich zu sein und ich erfuhr später, das war wegen des Zustandes, in dem ich war und wegen der nahen Überwachung, die meine Mentoren über mich ausübten. Sehr schnell sah ich eine Öffnung in der Decke des Raumes und ganz am Ende einen Stern. Mir war gewahr, dass diese zwei Gestalten sichtbare Gedanken mit dem Stern austauschten. Von ihren Pinealdrüsen strömte ein Zwirn, der aussah wie silbriger Zigarettenrauch, der durch die Öffnung in die Decke ging, um sich mit dem entfernten Stern zu verbinden. Die zwei Gestalten waren total unbeweglich und um sie herum war ein weiches goldenes Licht. Ich wusste, dank der konstanten Anleitungen meiner Begleiter, dass diese Gestalten uns nicht sehen konnten, aber auch von uns nicht gestört werden konnten, da wir Zuschauer waren in einer anderen Dimension. Ich beobachtete sie sehr aufmerksam. Einer von ihnen war ein alter Mann mit langen weißen Haaren, das bis hinunter auf seine Schultern fiel. Auf der Rückseite seines Kopfes trug er einen Kopfschutz von safranfarbigem Gewebe, das dem ähnlich ist, das von den Rabbinern getragen wird. Er war bekleidet in einem losen gelb-goldenen Kittel mit langen Ärmeln, die ihn total bedeckten. In der Position, in der er saß, waren seine Füße nicht sichtbar, aber ich wusste, dass sie barfüßig waren. Seine Hände berührten sich nur an den Fingerspitzen und ich konnte deutlich kleine bläuliche Blitze um seine Finger sehen, das Zeugnis der unmessbaren Stärke seiner Konzentration war. Die zweite Gestalt schien ungefähr gleich alt zu sein, trotz seines glänzenden schwarzen Haares. Außer des hellorangefarbigen Kittels, war er so angezogen wie sein Begleiter. Sie waren total regungslos, dass es schien, als würden sie nicht atmen. Sie sind in Verbindung mit anderen Welten, Michel, wurde mir erklärt. Plötzlich verschwand die Apostroph-Szene Apostroph, um sofort durch eine andere ersetzt zu werden. Ein Palast stand mit seinen Türmen und seinen Pforten vor uns, in der Form einer Pagode, dessen Dächern mit Gold bedeckt waren. Die riesigen Panoramafenster öffneten sich zu den herrlichen Gärten mit seinen emaillierten Wassertümpeln, in die das Wasser der Brunnen sprudelnd hineinfloss, welches wie der Regenbogen formte unter den Strahlen einer Sonne, die an ihrem Gipfel stand. Hunderte von Vögeln flatterten in den Niederlassungen der Bäume, die überall in diesen unermesslichen Parks zerstreut waren, und fügten noch mehr Farbe zu einem bereits magischen Bild hinzu. Leute bekleidet in Kitteln der verschiedensten Arten und Farben schlenderten in Gruppen unter den Bäumen oder nahe den Tümpeln. Einige saßen in Meditation unter einer blühenden Gartenlaube, besonders für ihren Komfort und Schutz gemacht. Diese Szene wurde durch eine Struktur beherrscht, die im Abstand über dem Palast hinausragte, eine gigantische Pyramide. 99 Nachforschung in der Psychosphäre. Ich wusste, dass wir gerade diese Pyramide verlassen hatten und dass ich jetzt den erstaunlichen Palast von Savanasa bewunderte, die Hauptstadt von Mu. Über dem Palast hinaus in allen Richtungen ausgedehnt, war die Hochebene, von der Tao gesprochen hatte. Ein Fußweg mindestens 40 Meter breit schien von einem einzelnen Steinblock hergestellt zu sein, führte hinaus auf die Hochebene vom Mittelpunkt der Gärten aus. Er wurde durch zwei Reihen von massiven schattigen Bäumen eingefasst, die mit enorm großen modernen Statuen gemischt waren. Einige dieser Statuen hatten Hüte auf, rot oder grün mit breiten Kanten. Wir glitten auf diesem Fußweg entlang unter Menschen, die auf Pferden saßen, und anderen reitmerkwürdigen vierbeinigen Tieren mit den Köpfen ähnlich den von Delfinen. Tiere, von denen ich noch nie gehört hatte oder irgendeinen möglichen Hinweis oder Erwähnungen vernahm. Tiere, deren Bestehen mich total überraschte. Das sind Aitepeus, Michel, welche längst ausgestorben sind, wurde mir erklärt. Dieses Tier war die Größe eines sehr großen Pferdes mit einem vielfarbigen Schwanz, welchen er manchmal wie einen Fächer ausdehnte, ähnlich dem Schwanz eines Pfaues. Sein Hinterteil war viel breiter als die eines Pferdes, aber sein Körper war von einer vergleichbaren Länge. Seine Schultern, die vom Körper herauskamen, waren wie die Panzer eines Rhinoceros, und seine Vorbeine waren länger als seine Hinterbeine. Der ganze Körper außer dem Schwanz war mit langem grauen Haar bedeckt. Wenn es galoppierte, erinnert mich das an die Bewegung eines Kameles. Meine Sinne teilten mir sehr entschieden mit, dass ich jetzt von meinen Begleitern woanders hingeführt wurde. Sehr schnell überholten wir einige Leute, die dahin spazierten, äußerst schnell, und doch konnte ich mir eine Eigenschaft ihrer Sprache merken. Sie war sehr angenehm für das Ohr und schien mehr Vokale als Konsonanten zu enthalten. Sofort wurden wir mit einer anderen Szene konfrontiert, ähnlich wie in einem Film, wenn eine Szene geschnitten wird und eine andere gezeigt wird. Maschinen, genau wie fliegende Untertassen, die so gern von Autoren in Zukunftsromanen beschrieben werden, waren auf einem unermesslich großen Gebiet am Rande der Hochebene aufgestellt. Menschen stiegen ein und aus von diesen fliegenden Maschinen, die sie zu einem enormen Gebäude brachten, das ohne Zweifel als ein Flughafengebäude diente. Diese fliegenden Maschinen auf dem Landeplatz gaben einen pfeifenden Ton von sich, der aber ziemlich erträglich war. Es wurde mir erklärt, dass unsere Vorstellung dieses Tones und seiner Intensität vergleichbar war mit der Realität der Szene vor uns. Es wurde mir klar, dass ich das tägliche Leben von Menschen sah, die bemerkenswert fortgeschritten waren und die schon tausende von Jahren tot waren. Ich erinnere mich auch bemerkt zu haben, dass der Fußweg unter unseren Füßen nicht ein sehr großer Steinblock war, wie es aussah, sondern eine Reihe von Steinblöcken, die so genau geschnitten und in Position gebracht waren, dass es kaum sichtbar war. 100 Nachforschung in der Psychosphäre. Vom Rande der Hochebene hatten wir eine panoramische Aussicht über eine unheimlich große Stadt mit einem Seehafen, und jenseits davon war der Ozean. Dann blitzschnell waren wir an einer breiten Straße der Stadt, eingefasst von Häusern der unterschiedlichsten Größen und des architektonischen Designs. Die meisten Häuser hatten Terrassen, die mit Blumen umgeben wurden, in denen wir manchmal flüchtig eine sehr hübsche Sorte von einem Vogel sahen. Die bescheideneren Häuser ohne Terrassen hatten stattdessen schön gebaute Balkone, die auch mit Blumen gefüllt waren. Dieser Effekt war reizend, wie wenn man in einem Garten spazieren geht. In der Straße gingen die Leute zu Fuß oder sie flogen ungefähr 20 cm über der Straße auf kleinen kreisförmigen fliegenden Plattformen eins, die völlig geräuschlos waren. Was aussah als eine sehr angenehme Weise zu reisen. Dennoch ritten andere auf Pferden. Als wir am Ende der Straße ankamen, fanden wir uns in einem großen Stadtplatz. Ich war überrascht, keine Boutiquen oder dergleichen zu sehen. Stattdessen gab es einen überdachten Markt mit Marktständen, die allerlei Waren ausstellten, gerade was das Herz oder der Gaumen sich nur wünschen konnte. Da waren Fische, unter denen ich Thunfisch, Makrelen, Bonitös und Rochen erkannte. Es gab eine Vielzahl von verschiedenen Fleischsorten sowie eine unglaubliche Auswahl von Gemüse.